begeisterter Actionfilm-Fan. Und dementsprechend habe ich auch für das heutige Thema ganz normale Helden, mutig wie Abraham, einen kleinen Filmausschnitt mitgebracht.
Ich bin Eric, einer eurer Anführer. Wenn ihr zu den Ferox wollt, ist das hier der Weg hinein. Und wenn ihr zu feige zum Springen seid, dann gehört ihr nicht zu den Ferox.
Ist da unten Wasser oder sowas?
Das findest du schon raus. Oder auch nicht.
Wir sind doch gerade erst gesprungen und jetzt schon wieder?
Einer muss den Anfang machen. Wer traut sich?
Erste, weg damit. Lieber doch nicht.
Heute noch Initiantin.
Ja, das ist ja so eine Geschichte mit dem Mut. Ja, gerne, ein bisschen Licht, das ist super. Das ist ja so eine Geschichte mit dem Mut. Mut braucht man ja nur für Dinge, die unbekannt sind, von denen man nicht weiß, wie sie ausgehen, was auf einen zukommt. Und deshalb habe ich die Predigt auch anhand eines Beispieles von einer Person einfach mal aufgebaut, die eine ganze Menge Mut gebraucht hat, und zwar Abraham. Das geht los im 1. Mose Kapitel 12, da taucht er das erste Mal so richtig in Aktion auf. Abraham ist verheiratet, hat Familie, schon einen gewissen Besitz und Wohlstand sich angesammelt, war eigentlich, soweit würde man sagen, ein gut situierter, etablierter Mensch in seinem Ort und an seinem Zuhause, wo er sich befindet. Eines Tages, scheinbar ohne Vorwarnung, jedenfalls so startet die Geschichte in der Bibel hier, kommt Gott bei ihm vorbei und sagt: Pass mal auf, Abraham, pack mal alle deine Sachen zusammen und geh weg von hier. Wohin werde ich dir noch zeigen? Ach ja. Ich habe übrigens noch was mit dir vor, Abraham. Ich habe eben was falsch gesagt. Er war verheiratet, er hatte keine Kinder zu dem Zeitpunkt. Entschuldigt bitte. Ganz wichtig an der Stelle übrigens. Er hatte Besitz und er hatte erweiterte Familie, aber keine eigenen Kinder. Ich habe eine Verheißung für dich, will dir eine Zusage machen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für alle Völker. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Eine echte Herausforderung, oder? Geh von hier weg, ich werde dir noch zeigen, wohin. Pack schon mal deine Sachen, mach dich auf den Weg. Warum in aller Welt sollte Abraham das tun? Nun, offenbar war die Verheißung, die Zusage, das Versprechen, was Gott gegeben hat, für Abraham so verlockend, dass er gesagt hat: Ich glaube, das ist mir die Sache wert. eine Theorie. Eine zweite Theorie wäre, Gott war so beeindruckend und so imposant oder hat ihn schon so gut gekannt, dass er sich gedacht hat, wenn der das sagt, dass ich das tun soll, dann ist es auf jeden Fall gut für mich. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen und es einfach zu tun. Ich vermute, es war eine Mischung aus beidem. Das eine die Verheißung, die ja nun auch automatisch damit einherging, dass er, wenn er zu einem großen Volk werden sollte, irgendwie noch Kinder bekommen sollte. Randbemerkung, Abraham war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Seine Frau Sarah, 10 Jahre jünger, 65 Jahre alt. Sind allerdings auch ein bisschen älter damals geworden als heute. Ja, also, ich sage jetzt mal, halbiert, okay, dann wäre er, wie alt wäre er dann, 35, 37 und die Frau Anfang 30. Also da wäre durchaus noch was möglich, ja. Aber doch irgendwie sich aus so einer Situation auf den Weg zu machen. Wer würde sowas tun? Also ich finde schon, es erfordert eine ganze Menge Mut. Genauso wie eben gerade bei diesem Filmausschnitt. Für diese junge Frau erfordert es Mut, sich da zu melden und zu sagen, okay, ich wage den Sprung. Sind noch andere drumherum, die machen sich noch ein bisschen lustig über sie, haben sich aber selber auch nicht getraut, sich da an den Rand zu stellen. Es ist immer einfach für jemanden von außerhalb zu sagen, naja, soll der andere mal machen. Aber wenn man selber herausgefordert ist, es ist doch irgendwie nochmal eine ganz andere Hausnummer, oder? Es ist leicht für jemanden zu sagen, naja, du hast doch gehört, Gott hat gesagt, jetzt geh doch einfach mal los. Ich habe gestern ein Erlebnis gehabt, das kam mir erst ein bisschen komisch vor, wahrscheinlich hat der Mann mich ein bisschen falsch verstanden in dem Zusammenhang. Ich habe gesagt, ich bräuchte ein bisschen mehr Struktur in meinem Leben und meiner Arbeit. Und dann sagt er, wo ist das Problem? Mach das doch einfach. Und ich dachte so, ja toll, das war jetzt genau das, was ich hören wollte. So, wenn es so einfach wäre, hätte ich es ja schon längst gemacht. Geh mal los. Ja, welche Richtung denn? Ist mir egal, geh erst mal los. Schon eine Herausforderung, oder? So aus so einem etablierten Dasein, ich habe alles, mir geht's gut, ich bin versorgt. Ja, okay, eins fehlt noch, ich hätte ganz gerne noch Kinder. Steht Abraham an dieser Schwelle irgendwie und muss sich überlegen, wage ich diesen Sprung? Wage ich diesen Sprung? Abraham wagt diesen Sprung und er packt tatsächlich seine Sachen zusammen und macht sich auf den Weg. Und auch an der Stelle gibt es noch keine Zielangabe, wo er hin soll. Also er marschiert anscheinend erstmal ziellos vorwärts. Irgendwann heißt es dann, er kam an in dem Land Kanaan und hat da erstmal ein bisschen Pause gemacht. Und in dem Augenblick sagt Gott, jetzt bist du angekommen. Interessant. Er vertraut, oder Abraham sehnt sich nach der Erfüllung der Verheißung und er vertraut dem Geber der Verheißung. Deshalb macht er sich auf den Weg. Wie das so ist in solchen Geschichten, die das wahre Leben schreibt, es ist nicht einfach plötzlich alles gut. Angekommen und super. Sondern wir lesen in der Folge von einer Reihe Schwierigkeiten und Problemen, die auftauchen. Nicht nur eine, sondern gleich mehrere. Zunächst ist er endlich angekommen. Gott sagt ihm, okay, das hier wird das Land, das du einnehmen sollst und wo dein Volk wachsen soll. Es ist noch nicht eine Person außer denen, die er mitgebracht hat, dazugekommen. Noch kein Kind in Sicht. Das Land ist bewohnt. Und es kommt als erstes eine Hungersnot. Und Abraham macht sich wieder auf den Weg, aus dem Land weg. Das ist schon Also es ist ein ganz faszinierender Weg, den Abraham da so etappenweise geht. Erst gibt er sein gewohntes Zuhause auf, macht sich auf den Weg in eine unbekannte Richtung, ein unbekanntes Land. Dann kommt er endlich an und Gott sagt ihm, okay, hier bist du richtig. Und dann sollte man ja denken, Gott ist ja der Versorger, ab jetzt müsste ja alles ganz einfach und glatt und rund laufen. Und dann bricht erstmal die Versorgung zusammen. Abraham ist pragmatisch an dieser Stelle. Man könnte ja auch erwarten, dass er glaubensvoll wäre. Aber er ist ganz pragmatisch. Er sagt, hier ist kein Auskommen, ich muss woanders hingehen. Er geht nach Ägypten. Also er zieht wieder aus diesem verheißenen Land weg, in dem Sehen, hey, irgendwie fehlt hier noch was, es funktioniert nicht. Ich weiß nicht genau, warum. Ich habe keinen Einfluss auf die Hungersnot, auf diese Umstände. Vielleicht bist du an einen Punkt gekommen mal, wo du gemerkt hast, okay, ich habe irgendwie mich auf den Weg gemacht mit Gottes Verheißung. Ich bin ein Stück weit gekommen. Ich habe einen Anfang irgendwie gesehen und erlebt und dann sind irgendwelche Umstände gekommen, an denen ich nicht schuld bin, mit denen ich eigentlich nichts zu tun habe und es ging irgendwie nicht weiter. Und vielleicht bist du auch umgekehrt und hast dir irgendwie einen anderen Platz gesucht, weil du gesagt hast, irgendwie funktioniert das hier nicht. So wie Abraham nach Ägypten. Ich habe mich mal gefragt, wäre es nicht besser gewesen, einfach glaubensvoll zu sein und da auszuhalten? Gott wird schon irgendwie versorgen. Ich glaube, es gibt darauf keine eindeutige Antwort. Wann man auch mal nochmal sich zurückziehen darf und nochmal neu sich orientieren kann und wann man einfach da bleiben muss und die Stellung halten in Gottes Plan und Gottes Wegen, die ja mit einem geht. Aber eins ist sicher. Gott lässt nicht los. In Ägypten erlebt Abraham auch wieder, dass Gott sich zu ihm stellt. Offensichtlich war Abrahams Frau sehr, sehr hübsch. Und er hat befürchtet, dass sie ihm weggenommen wird und er vielleicht umgebracht wird, deswegen so beiseite geschafft. Wenn er sagt, ich bin mit ihr verheiratet, hat das also verheimlicht. Sie war auch verwandt mit ihm und hat gesagt, es ist meine Schwester. Der Pharao hat sich gedacht, oh prima, dann ist sie ja ledig, fand die Frau hübsch, hat sie sich an den Hof geholt und Gott hat ihn dafür bestraft. Der arme Kerl, der hat ja eigentlich nichts Falsches gemacht. Er hat gedacht, die Frau ist ledig und ist nach bestem Wissen und Gewissen vorgegangen. Aber ganz klar stellt sich Gott an dieser Stelle zu Abraham und sagt, ich bin für euch da, ich beschütze euch auch hier an diesem Ort, der nicht das Ziel ist und nicht die Verheißung ist, die ich euch gegeben habe. Und führt ihn dann von da aus, sogar noch mit der Unterstützung des Pharaos sozusagen, wieder zurück in das zugesagte Land der Verheißung. Abraham kommt also ein zweites Mal wieder in diesem zugesagten Land an diesem Punkt der Verheißung, macht sich wieder auf den Weg. Und dann kommt das nächste Hindernis. Er hat Streit mit der Verwandtschaft. Das sind alles ganz normale Alltagssachen, oder? Man liest das ja manchmal so verklärt irgendwie, ne? Aber es sind ganz normale Alltagssachen. Er streitet sich mit seinem Neffen darüber, wer wohin geht und wer welchen Teil vom Land kriegt. Gottes Verheißung für das ganze Land, für Abraham, bleibt bestehen, auch an dieser Stelle, obwohl Abraham sagt, okay, such dir einen Teil aus, ich nehme den Rest. Also er hält nicht krampfhaft dran fest, er sagt auch nicht, hey, das Ding hat Gott mir gegeben, du hast gefälligst die zweite Geige zu spielen und ich sag dir jetzt, wo du deinen Platz findest und was du haben darfst und was nicht. Sei mal zufrieden, Gott hat mich berufen. Sondern er sagt, hey, wer bin ich da, irgendjemanden das Wasser abzugraben oder zu sagen, das eine ist besser als das andere. Gott hat Verheißung gegeben, im Moment muss ich mich irgendwie mit meinem Verwandten einigen und ich einige mich mit ihm. Der eine nimmt den einen Teil und der andere den anderen Teil. Aber da kommt man doch sicherlich auch nochmal ins Fragen, oder? Wenn da plötzlich Menschen drumherum sind, die sagen, hey, ich will auch irgendwie meinen Teil haben und ist ja manchmal gerade so in den Dingen, die Gott irgendwie schenken will, ganz komisch, wenn da jemand kommt und sagt, hey, wieso sollst du das alles haben? Ich könnte doch auch was davon haben und wo ist mein Teil da drin? Und dann einfach mal das Herz weit zu machen und zu sagen, hey, such dir deinen Teil aus. Ja, geh deinen Weg. Ich habe keinen Alleinanspruch auf das, was Gott irgendwie zugesagt hat. Und darauf zu vertrauen, dass Gott seinen Weg mit uns trotzdem geht. Dann kommen wir zu dem Text, den wir heute schon gehört haben. Das ist, fand ich total spannend, dass der heute schon aufgetaucht ist. Nämlich der, wo Lot in Kriegsgefangenschaft gerät. Also der Neffe von Abraham, der dann in diesem Streit entfacht hat, darüber, wer welchen Teil vom Land bekommt. Der kommt in Kriegsgefangenschaft und man könnte ja auch an der Stelle wieder sagen, ach, er könnte Abraham ja auch Oberwasser kriegen und sagen, das hat er jetzt davon. Hat er sich ja selber ausgesucht, er musste ja unbedingt diesen Teil vom Land haben wollen und so. Jetzt, was interessiert mich das? Und vielleicht ist das auch so ein, für mich ist das so ein Bild, wie wir manchmal auch miteinander umgehen. So nach dem Motto, wer irgendjemand hat irgendwas erreicht, gemacht oder getan auf eine andere Art und Weise, als wir es tun würden. Ist aber vielleicht doch auch seinen Weg mit Gott gegangen. Oft ist das ja gerade so unter Christen so, dass man irgendwie guckt, was hat der andere, was hat er nicht. Und man ein bisschen kritisch auch beäugt. Und wenn der andere dann auf die Nase fällt, dann sagen wir, habe ich doch gleich gewusst. Das kann nicht von Gott sein. Oder was auch immer uns dann dazu einfällt. Da sind wir manchmal ganz komisch und ganz schräg gewickelt, anstatt zu sagen, hey, das ist Familie. Und ich stelle mich zu meiner Familie. Und auch wenn der Teil der Familie nicht immer alles richtig gemacht hat, wenn man in dem Augenblick kurz innehält, fällt einem auf, dass man selber auch nicht alles richtig gemacht hat, dann geht man mit Barmherzigkeit los und unterstützt diejenigen, anstatt über sie zu fahren und zu sagen, habe ich doch gleich gewusst, ihr seid ja selber schuld. So hättet ihr es ja auch nicht machen sollen. Ich glaube, das ist auch eine Mahnung von Gott an uns, auch andere Christen und andere Bewegungen und andere Art und Weise, wie Menschen mit Gott unterwegs sind, zu ehren und zu fördern und zu bauen. Da hat es in der Geschichte des Christentums viel Leid und Neid und Ähnliches gegeben. Zu viel, viel zu viel. Abraham macht sich auf den Weg und sagt, hey, ich setze mich ein für meine Familie und er zieht dafür in den Krieg. Also das war keine Kleinigkeit. Das war mit Risiko verbunden. Das war damit verbunden, das eigene Leben und das derjenigen, die ihm anvertraut sind, zu riskieren und zu investieren, um an dieser Stelle seine Familie zu retten und zu helfen. Also eine Menge Probleme, die an diesen Stellen auftauchen. Und es ist immer noch nichts zu sehen von der Verheißung. Noch nichts. Ja, außer, dass er irgendwie überzeugt ist, Gott hat zu mir gesprochen, das hier ist zumindest schon mal das Land, also schon mal der Ort zumindest. Den weiß er aber nur, den besitzt er noch nicht. Er darf da irgendwie wohnen, aber es gibt Ärger, es gibt Probleme, es gibt drumherum, dass irgendwie überhaupt nicht rund läuft. Es gehört Mut dazu, dran zu bleiben und durchzuhalten. Es sei aber auch erwähnt, Gott stellt sich immer wieder zu seiner Verheißung und erneuert sie auch an diesen verschiedenen Momenten immer wieder und sagt, hey, meine Verheißung steht noch. Das ist das, was ich mit dir tun werde und mit dir tun will. Abraham stellt sich allerdings auch immer wieder zu Gott. Also wir haben beide Seiten. In Kapitel 15 zum Beispiel, wir hatten in Kapitel 12 gestartet, in Kapitel 15 zum Beispiel baut Abraham dann Gott einen Altar und legt das Opferfleisch da drauf und Gott stellt sich zu ihm, indem er Feuer schickt und dieses Opfer verbrennt, annimmt. Ist schon auch, also ich habe mir das auch an der Stelle, ich mag das ja gerne, ich halte ja gerne mal inne und versetze mich in die Situation der Person. Ja, der hat da also seinen Altar gebaut, das Fleisch da drauf geschichtet. Und normalerweise würde man jetzt ein Streichholz nehmen oder wie auch immer die das damals dann gemacht haben und das anzünden. Und er steht da und er macht das. Ja, also sind schon auch irgendwie besondere Erlebnisse und besondere Begegnungen, die Abraham immer wieder an diesen Stellen mit Gott hat. Und ich glaube, die sind auch notwendig und die brauchen wir auch. Und die finden wir, wenn wir uns immer wieder zu Gott wenden, auf ihn einlassen. Wäre da kein Fleisch auf dem Altar gewesen und er hätte keine Steine aufgeschichtet, wäre auch kein Feuer gekommen. Ja? Also dieses Festhalten daran, dieses, ich weiß zwar nicht, wie du das machen willst, Gott, aber ich glaube irgendwie trotzdem immer noch, dass du das auf dem Plan hast und deine Verheißung steht. Und deshalb baue ich dir schon mal den Altar und opfere das da drauf oder einen Teil von dem da drauf, was ich habe. Und Gott, komm. Fantastisch. Ja. Oder? Mir geht das durch und durch, wenn ich darüber nachdenke. Und von da kann ich auch in eigene Lebenssituationen zurückblicken und sagen, hey, da habe ich auch gesehen und erlebt, wie Gott sich dann doch dazu gestellt hat, auch nach Hindernissen und nach Dranbleiben und nach Kämpfen und nach Einheit suchen, nach all diesen Dingen, die Abraham hier auch durchgemacht hat. Mittlerweile sind einige Jahre ins Land gegangen. Auch das darf man an der Stelle nicht vergessen. Also das war nicht so ein paar Wochen oder so, die da vergangen sind und in der Zeit ist das alles passiert. Und dann kommt endlich das Erleben der Verheißung, sondern es sind einige Jahre ins Land gegangen. Mittlerweile, Abraham müsste so um die 90 sein mittlerweile. Ich glaube 15 Jahre waren zu dem Zeitpunkt dann vergangen. Und Sarah sagt, also irgendwie, seine Frau sagt, irgendwie funktioniert das so alles nicht. Ja, jetzt wird es Zeit, wir müssen jetzt endlich mal was tun. Wir können doch nicht einfach immer nur hier sein und warten. Wir müssen jetzt mal was tun. Und sie sagt, ich kann nichts mehr tun, rein menschlich, physisch. Sie war von Anfang an als unfruchtbar diagnostiziert und sagt, Verheißung hin oder her, auf dem Papier vom Arzt steht, das klappt mit mir nicht, nimm mal die Magd und zeug mit deren Kind. Jetzt, irgendwie muss ja, wie soll das sonst gehen? Ja? Sie nimmt einfach ihre menschliche Perspektive, glaubt, dass Gott wohl diese Verheißung gegeben hat, sonst wird sie ja gar nicht erst hingehen und sagen, irgendwie brauchen wir jetzt dieses Kind. Also sie hat schon irgendwie eine Hoffnung und Vertrauen darauf, dass Gott seine Verheißung erfüllen will. Sie hat nur keine Geduld mehr und keine Perspektive dafür, wie das gehen kann und guckt sehr stark mit menschlichem Auge. Und das ist ja auch, so sind wir, oder? Wir gucken erstmal immer, wenn Gott eine Verheißung gibt, okay, was sind meine Möglichkeiten? Das habe ich. Tak, 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 tak. Und wenn damit was machbar ist, dann machen wir das damit. Ja? Und da ist so erstmal eigentlich auch nichts Schlechtes dran. Die Magd wird schwanger, sie haben einen Sohn. Super Sache. Jetzt kann es weitergehen, ja? Ein Kind ist schon mal da, wenn der heiratet und Kinder kriegt und so weiter, dann, ne, kann man so schön so eine Pyramide bauen und wie sich das dann multipliziert und vervielfältigt und es ein großes, starkes Volk wird, ist mathematisch plötzlich alles möglich. Und auch physisch dann von da aus plötzlich alles möglich. Jetzt kann es losgehen. Jetzt können wir durchstarten. Und es zeigt sich, irgendwie haut das alles nicht hin. Die Sarah ist mit dem Ergebnis der Verheißung nicht so wirklich zufrieden. Ist ja doch nicht mein eigenes Kind. Und irgendwie hat sie das Gefühl, dass Abraham jetzt plötzlich die Mutter von dem Kind vorzieht. Und plötzlich wird wieder alles schwierig. Ja? Eigentlich denkt man so, wow, jetzt ist irgendwie Verheißung, ne, ein Startpunkt, so richtig konkret und greifbar und irgendwie nichts davon läuft irgendwie rund. Und Gott sagt, naja, das ist auch nicht das Kind der Verheißung. Und trotzdem steht meine Verheißung noch. Und wieder gehen Jahre ins Land. Ich habe mir hier an der Stelle drunter geschrieben, übrigens mit dem selber die Verheißung herbeiführen, habe ich hingeschrieben, mutig, aber dumm. Ja, ich meine, es ist auch mutig, so einen Schritt zu wagen, zu sagen, ich setze das jetzt einfach mal um. Ja, wir suchen uns jetzt einen Weg, wir schaffen einen Weg, damit die Verheißung stattfinden kann. Finde ich mutig. Aber es war nicht Gottes Weg oder Plan. Übrigens wird auch dieses Kind nachher von Gott gesegnet, ganz bewusst und ganz konkret auch in der Bibel beschrieben, Ismael. Ich springe noch mal ein kleines Stück, Kapitel 17, 18 und dann nachher Kapitel 21. Dazwischen sind noch mal ein paar andere Geschichten, die uns heute nicht interessieren sollen. Abraham ist mittlerweile satte 100 Jahre alt, 99. 100 Jahre alt. Und Sarah, 90. Selbst wenn wir das wieder auf unsere Lebenszeit um die Hälfte reduzieren, sind wir schon bei 50 und 45. Das ist so grenzwertig. Also es steht drin, dass Sarah sagt, also selbst jetzt mal von meiner diagnostizierten Unfruchtbarkeit abgesehen, wäre ich über die Zeit hinaus, wo ich noch Kinder gebären kann. Rein vom Alter her auch. Ja, also noch irgendwie ein zusätzliches Hindernis wieder. Ja, wo man sagen kann, also selbst wenn Gott die Unfruchtbarkeit heilt, ist es zu spät. Mal ganz platt gesagt. Und da sind Zweifel. Und ich finde das völlig normal und natürlich. Sarah lacht darüber und sagt, das ist lächerlich, wie soll das gehen? Bisschen problematisch an der Stelle merkt man nachher noch, dass gefragt wird, warum lachst du? Und sie sagt, ich habe gar nicht gelacht. Ist übrigens auch ein ganz interessanter Gedanke an der Stelle. Dieser Zweifel, den sie hat, wäre gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie so tut, als hätte sie Glauben. Warum hat sie nicht einfach gesagt, ja, ich habe gelacht, das ist total lächerlich. Wie sollen wir in unserem Alter jetzt noch ein Kind zeugen? Du sagst immer wieder, die Verheißung steht noch, die Verheißung steht noch, die Verheißung steht noch. Vor 25 Jahren hätte ich dir ja vielleicht noch geglaubt, dass das irgendwie funktionieren kann. Da sind 15 Jahre ins Land gegangen, es ist nichts passiert. Wir haben irgendwie was auf den Weg gebracht, das hat auch irgendwie nicht rund geklappt. Und jetzt bin ich mittlerweile so alt, dass es sowieso völlig unmöglich ist. Klar, ich habe Zweifel. Und stattdessen sagt sie, nee, ich habe nicht gelacht, alles gut. Auch da, glaube ich, dürfen wir mutig sein, Gott gegenüber. Und auch mal sagen, ich wünschte, diese Verheißung würde noch wahr werden. Aber mit Stück für Stück erscheint es mir immer noch zusätzlich unwahrscheinlicher. Und ich habe schon bei unmöglich angefangen. Aber jetzt erscheint es mir noch unwahrscheinlicher als unmöglich, dass es noch stattfinden könnte. Warum nicht auch da mal mutig sein und Gott das einfach so mitteilen und sagen? Gott stellt sich am Ende trotzdem zu seiner Verheißung und schenkt ihm dieses Kind. Kapitel 21. Und dann kommen wir zu Kapitel 22. Ich bin immer noch nicht am Ende der Geschichte. Es ist, lohnt sich auch durchaus mal am Stück zu lesen, aber es ist sehr faszinierend. Dann kommen wir zu einem Punkt. Isaak, der Sohn von Abraham und Sarah, ihr eigener Sohn, ist inzwischen Kind, alt genug selber zu laufen und zu reden und sich Gedanken zu machen, definitiv. Ich bin mir nicht sicher, ob ein genaues Alter drin stand, kann ich jetzt gar nicht sagen. Könnt ihr nochmal nachlesen, für mich rausfinden. Und Gott sagt Abraham, geh los, nimm deinen Sohn, nimm Feuer und Feuerholz mit, zieh an den und den Ort, auf einen Berg, bau da einen Altar und opfere deinen Sohn da drauf. Was? Also ich hätte erstmal gesagt, Teufel, geh weg von mir. Das wäre so mein erster Gedanke gewesen, ja. Was soll denn das jetzt? Da haben sie endlich dieses eine Kind. Den haben sie bestimmt verhätschelt ohne Ende. Ich hätte den verhätschelt ohne Ende. Das ist der Erbe der Verheißung. Dem darf auf gar keinen Fall irgendwas passieren. Der darf auf keinen Baum klettern. Der darf auch auf keine Leiter hoch. Der darf am besten nicht mit Messern hantieren oder sowas. Dem geben wir nichts in die Hand, was irgendwie gefährlich sein könnte. Der wird behütet und beschützt bis hinten gegen. Damit ihm ja nichts passiert und die Verheißung sich erfüllt. Kennt ihr das Gefühl oder diesen Gedanken auch mit den Dingen, die Gott dir gegeben hat, die du jetzt siehst und die da sind und du versuchst sie irgendwie zu bewahren und zu erhalten, weil das ja jetzt Gottes Verheißung ist und mit der müssen wir irgendwie unterwegs sein und die müssen wir irgendwie auch fördern und bauen und am Leben erhalten? Und Gott gibt Abraham den Auftrag, opfere deine Verheißung. Opfere deine Verheißung. Bist du bereit, das, was ich dir zugesagt habe und was ich dir geschenkt habe, was du jetzt schon an Segen und an Ergebnissen von dem, was wir gemeinsam getan haben, wo wir gemeinsam unterwegs sind, das, was du an Ergebnissen siehst, bist du bereit, das alles komplett aufzugeben, nur weil ich es sage? Ohne eine neue Verheißung, ohne eine weitere Perspektive, sondern einfach nur, weil ich es sage. Bist du bereit, das aufzugeben, das loszulassen? Abraham scheint ziemlich ohne Zögern loszugehen. Er packt seine Sachen zusammen, nimmt noch ein paar Diener mit, macht sich auf den Weg, um genau das zu tun. Und Gott lässt ihn nicht schnell von der Leine. Oder vom Haken, sagt man. Ne? Genau, er lässt ihn nicht schnell vom Haken. Es geht tatsächlich so weit, bis er seinen Sohn gefesselt, gebunden, oben auf dem gebauten Altar, auf dem aufgeschichteten Feuerholz, oben drauf liegen hat und das Streichholz in der Hand ist. Erst in dem Augenblick sagt Gott, es war nur ein Test. Es war nur ein Test. Ich wollte nur wissen, ob du bereit bist, das für mich loszulassen und aufzugeben. Wusste Abraham das vorher? Sah nicht so aus. Gut, seinem Sohn hat er gesagt, Gott wird sich schon ein Opfer aussuchen. Als der fragt, der war pfiffig, der Sohn. Ne? Ja, wir haben alles da. Wir haben Holz, wir haben Feuer, Steine zum Altar bauen, alles da. Wo ist das Opfer? So. Schon eine richtig harte Geschichte. Eine richtig harte Geschichte. Und ich glaube, Abraham musste da auch richtig hart durch. Ja, das hat ihn nicht, das war nicht mal ebenso nebenbei. Er war mutig genug, auch in diesem Zusammenhang Gott zu vertrauen. Auch wieder ohne zu wissen, was am Ende bei rauskommt. Eins wusste er, das, was rauskommt, ist am Ende gut für mich. Das war das Vertrauen, was inzwischen in ihm gewachsen ist. Gott hat sich durch die ganzen Schwierigkeiten, durch die verschiedenen Situationen, die er erlebt hat, von seinem ersten mutigen Schritt einfach mal loszugehen, weil Gott gesagt hat, geh los, hat er mehr und mehr Vertrauen gebaut, weil er entdeckt hat, Gott hat sich immer wieder zu mir gestellt. Er hat sich in Ägypten zu mir gestellt. Er hat sich in dem Streit mit Lot zu mir gestellt. Er hat sich in dem Krieg, den ich für meine Familie geführt habe, zu mir gestellt. Er hat mich nicht Gericht über mich kommen lassen, weil ich einen Eigenversuch gestartet habe, die Verheißung ins Leben zu bringen. Er hat mir die Verheißung erfüllt und mir einen Sohn geschenkt. Ich kann ihm vertrauen, dass er auch jetzt einen guten Weg mit mir geht, selbst wenn es das völlig unmöglich ist, was er da von mir fordert und ich keine Perspektive dafür habe, wie da irgendwie was Gutes draus werden kann. Wirklich gar keine. Vertrauen ist gewachsen, Gott hat nur Gutes für mich. Bist du mutig wie Abraham? Das Gute ist, es fängt nicht an mit der Herausforderung, opfere deine Verheißung auf meinem Altar, sondern es fängt an mit der Herausforderung, ich will dir eine Verheißung geben, bist du bereit, den ersten Schritt zu tun? Und dazu möchte ich Mut machen. Wenn Gott dir etwas gibt, etwas zeigt, etwas ruft, mit etwas begabt und er sagt dir, hey, das möchte ich dir geben, ich möchte, dass du dich auf den Weg machst, dass du damit arbeitest, damit handelst, dann geh erste Schritte, mach dich einfach auf den Weg. Er wird sich zu dir stellen und mit dir unterwegs sein. So, und jetzt zeige ich euch noch, was aus dem Film geworden ist, die nette Frau, die da oben an dem Abgrund steht, die wusste nicht, was da unten drunter ist. Deine fragt noch, ist da unten Wasser? Finde es heraus. Oder auch nicht. Ist auch schon ein ganz schön makabrer Spruch, ne? Wenn da kein Wasser ist, dann findest du es auch raus, aber dann hast du nichts mehr davon. Und das ist eine Frage von Vertrauen. Das ist eine Frage von Vertrauen. Glaube ich, dass derjenige, der mich auffordert zu springen, es gut mit mir meint? Okay, hoffentlich.